Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Im neuen Spielplan des Deutschen Theaters stehen die akuten Kriegs- und Krisenherde weiterhin zur Diskussion. Allerdings werden in der neuen Spielzeit vor allem Handlungsspielräume befragt und wie eine Gesellschaft sich dazu verhält. Werden demokratische Protestformen ausgeschöpft, braucht es nicht viel mehr Engagement angesichts der politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse, die sich weiterhin zuspitzen. Diese Fragen werden in der kommenden Spielzeit ebenso an Theaterklassikern verhandelt wie an Komödien, zeitgenössischen Stoffen und an Projekten mit einem besonderen Bühnenformat. Unsere Sendung »Eine Stunde, ein Thema« widmet sich heute dem neuen Spielplan des Deutschen Theaters im Gespräch mit Intendant Erich Siedler über Themen und Motive, die der Spielplan ansprechen und zur Diskussion stellen möchte. Sie hören dazu Ausschnitte aus aktuellen Produktionen.
Erich, in der noch aktuellen Spielzeit gab es ein Motiv von Raphael, die Schule von Athen, die so leitmotivisch vielleicht Kerngedanken des Spielplans angesprochen hat. In diesem Jahr gibt es da ein sehr martialisches Motiv, Judith und Holofernes, einen mörderischen Anschlag. Der radikale Widerstand gegen ein im weitesten Sinne terroristisches System. Inwieweit prägt das jetzt diesen Spielplan, dieses Motiv? Was sind da so Signale?
Wir sind ausgegangen von unserer Wahrnehmung, dass eine gewisse Lähmung oder eine gewisse Müdigkeit nachhalt von der Corona-Zeit. Und wir spüren einfach so viele Probleme, Fragen, die auf die Gesellschaft zukommen oder schon da sind und eine Haltung wollen. Also das fängt ja bei der künstlichen Intelligenz an, die wir in den letzten Wochen ja inflationär gelesen haben, beziehungsweise eine Warnung ist gefolgt von der nächsten. Also viele Experten, die ja ganz massiv quasi vor der KI warnen jetzt im Moment und beschreiben, dass wir in einer wichtigen Zeit leben, weil eigentlich müssten wir jetzt Rahmenbedingungen schaffen dafür, die weiterzuentwickeln und nicht einfach sich selber überlassen. Es gibt den Ukraine-Krieg, der nicht aufhören will, also der nach wie vor sich hin tobt. Es gibt die Inflation, die, glaube ich, vielen Menschen Sorge bereitet. Die steigenden Lebensunterhaltungskosten sind einfach massiv, die sind da. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir die Qualitäten des Theaters und der Bühne, dass wir die noch ein bisschen bewusster ausstellen müssen. Das können wir damit machen, dass wir wie ein Bild als Leitmotiv über alles hängen. Und dieses Bild, dieses Leitmotiv muss nicht in jedem Moment erkennbar sein, sondern das ist wie quasi eine Matrix oder das ist wie eine Idee, die über allem schwebt, was uns ja bei dem großen Demokratiegedanken, die in Raphaels Fresko der Schule von Athen, also dieses, wie hast du es genannt, die Treppenphilosophen?
Die Philosophentreppe.
Die Philosophentreppe, ja. Genau.
Also auf verschiedenen Ebenen wird halt nachgedacht, argumentiert.
Ein Kosmos quasi gedanklich erstellt von verschiedenen Seiten, wollten wir ganz explizit ein Bild finden, was das Handeln betont, was das Handeln beschreibt. Ein Mensch nimmt Verantwortung wahr und handelt. Also er denkt nicht nur und redet nicht nur, sondern er schreitet, sie schreitet zur Tat. Das ist bei Judith und Holofernes, also Judith enthauptet Holofernes, das ist ein Topos in der Kunstgeschichte, ganz viele Malerinnen und Maler haben sich dazu verhalten. Es gibt viele, viele Interpretationen dieser Szene, die ja aus dem Alten Testament ist. Judith rettet ihr Volk, das jüdische Volk, dadurch, dass der assyrische Feldherr Holofernes nach Samaria und Judäa gekommen ist, um die Juden zu vertreiben. Und Judith übernimmt quasi die Rolle der Tyrannenmörderin. Und das Interessante an diesem Bild ist natürlich genau die Tatsache, dass sie im Grunde genommen Selbstjustiz begeht. Sie begeht einen Mord und auf der anderen Seite ist sie selbstlos, dadurch, dass sie sich für ihr Volk zur Verfügung stellt. Sie sieht ja sehr gut aus, sie ist sehr schön und dadurch gewinnt sie das Vertrauen der assyrischen Armee, geht also in dieses Feldlager und an einem Abend findet da eine Party statt, in der sie besonders freizügig oder besonders, wie soll ich sagen, intensiv mit Holofernes ins Gespräch kommt. Sie finden sich im Zelt wieder und da füllt sie ihn weiter ab mit Alkohol und sticht ihn dann ab mit seinem eigenen Schwert. Und die Szene zeigt ja im Grunde genommen, wie sie handelt, wie sie das macht. Die Magd, die sie mitgenommen hat, steht bereit, nimmt den Kopf quasi in ihre Schürze. Sie werden dann nachher zusammen zurückgehen und werden den ihrigen den Kopf präsentieren und da mit diesem Tyrannenmord das Volk befreien. Natürlich können wir heute keine Tyrannen mehr morden, weil wenn wir einen morden, steht der nächste dahinter. Also ich meine, wenn Putin jetzt beispielsweise irgendwas passieren kann.
Außerdem begibt man sich dann quasi Kraft seiner Instrumente ins feindliche Lager.
Das macht man zwangsläufig.
In der Tyrannei ist Mord legitimiert, ja. Wenn ich mich also auf die Ebene begebe.
Man spielt nach den Regeln der anderen, obwohl man sich selber natürlich andere Werte quasi zugrunde gelegt hat. Aber ja, man spielt dann im gegnerischen Lager mit den Werten und Maßstäben der anderen. Wichtig scheint uns einfach, dass eine Frau selbstlos nicht weiter diskutiert, sondern handelt, indem sie ihre Verantwortung spürt. Und ich habe einfach den Eindruck, gerade mit dem Klimawandel, der im Grunde genommen all das zusammenfasst, was ich vorher gesagt habe. Also der Klimawandel ist ja wie so ein ultimatives Signal, was die ganze Weltpolitik nervös macht, glaube ich. Also das verstärkt sich gegenseitig. Und dieser Klimawandel erfordert dringend nach Handlung.
Außerdem, man darf bei diesem Fall nach Stefan Hessel empört euch ja nicht stehen bleiben, daraus muss ja was folgen. Ist ja die Frage, wie weit kann man gehen in seinem Handeln?
Genau. Und da meine ich einfach, ist jede und jeder Zuschauer gefragt, was er dazu beitragen kann, wie er sich sieht in diesem System. Wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Ich will nicht behaupten, es wäre wichtig, die Tyrannen zu morden, weil damit begehen wir Selbstjustiz. Ich will aber auch auf der anderen Seite sagen, gibt es Tyrannen, lasst sie uns angehen. Wir müssen gegen sie angehen.
Solange man auf ein demokratisches System vertraut, gibt es ja auch Handlungsspielräume. Man muss sie nur in Anspruch nehmen und nutzen, auch wenn sie mitunter unbequem sind und, sagen wir mal, nicht überall Anerkennung finden.
Wenn wir uns denn an die News halten, die Fakt sind und nicht einfach behaupten, es würde alternative Fakten geben. Das ist ja die Grundlage. Also ich glaube, wenn du quasi Menschen hast, die alternative Fakten beleuchten, dann hast du natürlich das Problem, dass plötzlich nicht mehr eine Verifizierbarkeit in dem Sinne da ist, dass es ein richtig und falsch gibt, sondern da gibt es einfach Menschen, die polemisieren, weil sie auf einer niedrigeren Ebene die Ängste der Menschen mobilisieren können und für sich instrumentalisieren.
Das ist ja weithin Thema, diese Strategie des Instrumentalisierens,
genau,
von Nachrichten, Meinungen, Befindlichkeiten,
ja,
je deswegen, nachdem die Interessenlage die jeweilige aussieht.
Deswegen ist künstliche Intelligenz auch sehr gefährlich, weil sie eben genau nicht mehr verifizieren lässt, was jetzt tatsächlich Fakt ist und was nicht.
Und es ist eine Form der Entmündigung.
Das ist,
indem ich delegiere, ja, schöpferische Kräfte, mentale Energien, das Denken, ja, entmündige ich mich ja quasi, wenn ich das preisgebe,
ja,
zugunsten eines Systems, was ich nicht durchschauen und auch nicht überblicken kann.
Und die Entmündigung ist deswegen ein interessantes Thema, weil man in der Forschung herausgefunden hat, dass beispielsweise Menschen, die zweifeln daran, ob sie manipulierbar sind, unter dem Strich viel weniger manipulierbar sind als Leute, die behaupten, ich bin überhaupt nicht manipulierbar. Ich habe genau meinen eigenen Willen und den ziehe ich so durch. Also das scheinbar in Sicherheit wiegen vor Manipulation ist eine große Gefahr. Wir müssen zweifeln, damit wir offen bleiben für Möglichkeiten, dass wir instrumentalisiert werden und dabei eine Wachheit generiert wird, die uns vielleicht davor schützen könnte.
Wieder in Anlehnung an Beckett, dann halt zweifeln, wieder zweifeln, immer zweifeln, besser zweifeln.
Ja, genau. Ja.
Sie hören einen Ausschnitt aus der Inszenierung von Philipp Löhle, seiner dramatischen Fassung der Erzählung Die Verwandlung von Franz Kafka.
Vielleicht, ja, oder?
Wenn er den nächsten Zug erwischen will, wird er wohl kaum frühstücken. Aber er muss noch frühstücken. So eine lange Fahrt, ganz ohne zu essen?
Na, ich stelle ihm mal einen Teller hin.
Na, lohnt sich die Reise überhaupt noch um die Uhrzeit?
Fährt er denn hin?
Gregor!
Er muss sich verkühlt haben, sonst hätte er doch längst was gesagt. Wahrscheinlich ist ihm die Stimme weg von der ständigen Zugfahrtluft. Also, wir könnten ihm einen Tee machen.
Mein Herr, die Dame hat an der Wohnungstür geläutet. Ich werde dann mal öffnen.
Das ist Herr. Ja, er arbeitet.
Herr Samsa, Frau Samsa, Fräulein Samsa. Guten Morgen. Ich denke, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Prokurist und der Vorgesetzte von Herrn Samsa, geregelt. Nun ist dieser heute nicht wie geplant mit dem Frühzug weggefahren. Ihr Mädchen meinte, er befände sich noch immer hier zu Hause.
Ach, meinte sie das?
Naja.
Ist es denn nicht so?
Nun, das also.
Da drin ist etwas gefallen.
Bitte?
Da drin ist etwas gefallen.
Wo?
Gregor, der Prokurist ist da.
Kaffee? Bitte? Wir haben frisch aufgebrühten Kaffee, nicht wahr, Anna?
Ja, wo der Herr?
Ist denn die Tür verschlossen?
Die Tür.
Die Tür ist verschlossen, ja.
Die ist verschlossen.
Wahrscheinlich eine vom vielen Reisen übernommene Furcht.
Zu Hause die Zimmertür zu verschließen.
Wegen uns macht er es sicherlich nicht.
Nein? Also gut, Herr, das haben wir gleich. Weg! Gregor! Der Herr!
Der Prokurist
ist gekommen! Und erkundigt sich, warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist.
Guten Morgen, Herr Sander.
Wir wissen nicht, was wir ihm sagen sollen.
Ihm ist doch nicht wohl. Glauben Sie mir, Herr Prokurist, wie würde Gregor denn sonst einen Zug versuchen?
Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen.
Der Junge hat ja nichts im Kopf als das Geschäft.
Herr Sander.
In 5 Jahren ist er nicht ein einziges Mal krank gewesen.
Ja, und warum dann ausgerechnet jetzt?
Ich ärgere mich schon fast, dass er abends niemals ausgeht.
Also bitte, mach die Tür auf.
Jetzt war er doch 8 Tage in der Stadt. Aber jeden Abend war er zu Hause. Da sitzt er bei uns am Tisch und liest Stillzeitung oder studiert Fahrpläne.
Er wird die Unordnung im Zimmer zu entschuldigen, die Güte haben.
Es ist schon eine Zerstreuung für ihn, wenn er sich mit Laubs Da hat er zum Beispiel im Laufe von 2-3 Abenden einen kleinen Rahmen geschnitzt. Sie werden staunen, wie hübsch er ist. Er hängt drinnen im Zimmer. Sie werden ihn gleich sehen, bis Gregor aufmacht.
Weiter geht es jetzt in unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema im Gespräch mit Intendant Erich Siedler zum neuen Spielplan des Deutschen Theaters. Auch mit Blick auf die geplanten Projekte, bei denen mit verschiedenen Theaterformen experimentiert wird.
Erich, der Spielplan für die nächste Saison lässt sich in 4 Bereiche unterteilen, die da so ineinander greifen. Ein Bereich, den du auch nanntest, Projekte. Also das Theater nochmal in seiner Form, auch was Themen, Motive angeht, andere Kreise zieht oder die Kreise vergrößert.
Spannend ist ja, dass wir auf ganz viele Ressourcen zurückgreifen können. Also Ressourcen sind beispielsweise die Kompetenz unserer Bühnentechnik oder unserer Tonabteilung, die Beleuchtung. Ja? Die Beleuchtung, da ist die Kompetenz nicht nur die Möglichkeiten, ein Equipment zu haben, sondern auch dieses Equipment gut einzusetzen. Ressourcen sind aber auch die Fantasien der Schauspieler, die Begabung der Schauspielerinnen und Schauspieler, den Gestaltungsdrang, den die haben. Das sind alles Ressourcen, über die wir verfügen. Und da ist es doch so interessant, sich immer wieder zu überlegen, wie können wir die einsetzen, diese Ressourcen, ohne in ständig vorgefertigten Gefäßen zu denken. Was wir natürlich auch machen müssen, weil wir haben ja so und so viele Premieren, wir haben Abonnentinnen und Abonnenten, die wollen auf der großen Bühne und so weiter. Und da diese Räume immer wieder aufzumachen, zu sagen, was machen wir neu? Also ein Beispiel sind ja die Tiefgaragenproduktionen. Da muss man ja erstmal auch das Haus überzeugen, das wird gut, das machen wir da unten und zeigen, dass ein Erlebnis in so einem Betonkeller ein ganz spezifisches Theatererlebnis sein kann, wenn wir dabei unsere Kompetenzen einfügen und versuchen, damit ein Maximum an Wirkung herauszuholen. Und diese Projekte sagen im Prinzip, lass uns immer wieder neu denken, wie wir Theater verstehen können. Es gibt das Stadttheater, es gibt das Theater in der konventionellen Form, wie wir es auch machen und auch lieben, aber es gibt eben auch die neuen Ideen und die müssen wir umsetzen.
Nennt euch mal eine Produktion an, der sich das besonders anschaulich machen lässt.
Ich würde jetzt mal 3 Produktionen nennen. Schönes Alter, also der Versuch mit älteren Menschen darüber zu sinnieren, was es bedeutet, älter zu werden, was das eigentlich in der Konsequenz heißt, weil junge Menschen können sich das nicht vorstellen, ältere wissen darüber und können das vermitteln und das theatralisch zu verarbeiten, um das erlebbar zu machen, was das heißt, ist zum Beispiel so ein Projekt. Und dabei müssen wir natürlich ganz viel auf das eingehen, was eingebracht wird von den Laiendarstellerinnen und Darstellern, die wir zu unserem Ensemble dazu holen. Ein wichtiges Thema ist aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass wir ja mit Johannes Rieder einen Regisseur haben, der bei uns immer wieder arbeitet und der gleichzeitig auch Sozialarbeiter ist in München. Und der Johannes Rieder, der hat eine unglaubliche Fähigkeit, ein sehr schnellen Zugang zu finden zu allen Menschen. Der hat also in der sozialen Arbeit in München sich spezialisiert darauf, dass er queere Menschen, die vom Ausland dazukommen, es waren jetzt viele Syrer aus Afghanistan dabei, die fliehen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, die kommen also nach München und er betreut die. Also er versucht denen zu helfen im Alltag, wie sie das machen mit den Behörden, mit der Wohnung etc.
Das ist ein bisschen Bodenhaftung.
Genau, genau, er kümmert sich quasi um diese Menschen. Und da war unser Interesse, den Philipp Löhle, der ja schon mit Bombe gezeigt hat, dass er mit Abdul Abbasi sehr gut einen Stoff eines anderen verarbeiten und sprachlich ihn zu einer Form bringen kann, die haben wir miteinander kombiniert. Also den Philipp Löhle
und den Johannes Rieder.
Die haben sich viel zu erzählen. Genau, und dadurch, dass eben der Johannes diese Menschen, diese queeren Menschen kennt und der Philipp die Begabung hat, das tatsächlich sprachlich zu fassen, wird das ein Abend, der heißt Queerio, in dem wir vielleicht nicht die Protagonistinnen selber aus München, sondern eben gespielt von Schauspielern und Schauspielerinnen von uns im Hause, etwas erfahren darüber, was es heißt, aufgrund der sexuellen Orientierung zu fliehen, weil in Afghanistan, in Syrien die Todesstrafe da draufsteht. Und weil es eben kein homosexuelles Leben gibt in Syrien und in Afghanistan. Und das, glaube ich, ist eine interessante Kombination, weil normalerweise würde man sagen, ja, dann müsste man ja die holen und die auf die Bühne holen. Aber ich glaube, es geht um die sprachliche Verdichtung und die Überhöhung dieses Themas, so wie wir es bei Bombe ja auch gemacht haben. Ne?
Nicht nur bei Bombe, sondern auch bei Der Hund muss raus.
Der Hund muss raus,
also genauso. Sich jetzt nicht in die Rolle eines Süchtigen zu begeben. Nicht in dem Sinne nachvollziehbare Realität sozusagen zu performen mit dem üblichen Betroffenheitszirkus.
Ja, genau. Also das Leben erlebbar zu machen, ohne dass man dabei authentisch sein will, sondern dass die künstliche Überhöhung des Autors dazu dient, eine theatralische Form zu finden, dass diese Menschen immer da sind, aber nicht persönlich jetzt ausgestellt werden müssen, sondern dass wir darüber nachdenken können und dabei etwas von diesem Leben erfahren. Und ich glaube, das sind einfach sehr interessante Projekte, die kann man nur dann machen, wenn man beide Protagonisten gut kennt. Also wenn ich den Johannes kenne, der natürlich sagt, ich kann das nur und will das nur machen, wenn die Menschen, mit denen ich arbeite, einverstanden, wenn die mitmachen, wenn die Lust haben darauf. Ne? Nur dann geht das. Und wenn der Philipp Löhle, der ein Mensch ist, der eben angstfrei ist, der bereit ist zu sagen, klar, mit diesem Material mache ich etwas. Und der hat ja jetzt auch wieder zum Beispiel in der Verwandlung bewiesen, dass er eben keine Angst hat davor, anzuecken, wenn er so einen klassischen Stoff nimmt.
Das Kafka-Monument ein bisschen.
Ja, genau. Und das einfach mal als eine Arnold- und Bach-Komödie hinstellt, das ist eine riesige Behauptung. Als ich das zum ersten Mal gedacht habe, habe ich gedacht, der ist komplett verrückt.
Ja, ein bisschen verrückt ist er ja, sonst würde das so nicht gelingen.
Der ist komplett verrückt. Aber es ist ein großes Ereignis und es ist ein sehr lustvolles Ereignis, ja, weil er es ja schafft, eine gute Geschichte zu erzählen, die genau das macht, was Kafka auch macht. Niemals erklärt, was der Käfer soll oder woher er kommt. Aber die ganze Geschichte immer mehr Material anhäuft über die Umstände dieser Familie, über die Umstände dieser Zeit etc. Und ich immer mehr abwägen kann oder versuche, eine Lösung zu finden, was dieser Käfer nun bedeuten könnte. Das schafft er ja auf die Bühne. Und gleichzeitig schürt er die Lust, diesen Text von Kafka zu lesen. Und das ist doch die beste Voraussetzung, die einem passieren kann. Das ist ein gelungener Theaterabend. Und genau das versuchen wir natürlich mit Queerio auch wieder zu erreichen, dass wir einfach eine Auseinandersetzung auf der Bühne haben, die uns ins Leben weiter begleitet, um das fruchtbar zu machen, was man da erfährt.
In dem Zusammenhang würde ich gerne noch die Einsamkeit der Baumwollfelder ansprechen,
gerne,
weil das eben in der Inszenierung eine choreografische,
genau,
nochmal einen ganz anderen Weg der Verständigung sucht.
Ja, Valenti, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, hat eine Begabung, auf den Proben zuzugucken und zu merken, wie er choreografisch eine Geschichte eines Menschen oder mehrerer Menschen erzählen kann, die auf der Bühne so nicht vorkommt. Also beispielsweise Sonnenaufgang, die Familie beschließt, jetzt gehen wir ins Shoppingcenter und kaufen uns ein Kinderbett. Und dabei macht er choreografisch im Grunde genommen diese Autofahrt dieser Familie in dieses Shoppingcenter, die wir natürlich auf der Bühne nicht sehen, aber er setzt das choreografisch um, dass man genau weiß, wie das dazu und her ging in diesem Auto wie viel Geplapper, Geplauder, Lust, Freude, Auseinandersetzung und so weiter stattfindet da. Und uns ging es einfach darum zu sagen, jetzt haben wir so viel mit ihm gearbeitet schon, der hat ja auch schon auch Arbeiten gemacht von Sarah Kane damals. Und jetzt die Frage, könnten wir kombinieren, dass wir ein gutes Ereignis hatten mit den Tänzern von Cabaret? Das sind wirklich, diese Jungs sind einfach großartig. Also die sind auch genauso, wie man sie auf der Bühne erlebt. Also unglaublich liebenswürdig, wahnsinnig offen, ganz schräge, total Persönlichkeiten, denen man einfach gerne begegnet. Und haben wir gedacht, das müssen wir weiterverwerten, das sind ja auch so Ressourcen. Ne? Also wenn man solche Leute hat, wie diese vier Tänzer plus Valenti, damit muss man doch weiterarbeiten. Das ist doch unglaublich wertvoll, dieses Potenzial. Haben wir dem Valenti quasi jetzt die Möglichkeit, den Auftrag gegeben zum Thema der Einsamkeit der Baumwollfelder von Coltes. Das ist ja quasi eine Geschichte zwischen einem Dealer und einem bedürftigen Drogenkonsument. Dass wir dieses Gespräch der beiden, was ja unglaublich poetisch ist, auch, dass wir das als Grundlage nehmen dafür, diese Atmosphäre, diese Abhängigkeit und des Begehrens auszuloten. Ja. Und das kann man natürlich mit Tanz sehr gut. Das ergänzen wir aber, das Ensemble, weil es kommt ja auch Sprache vor, deswegen werden auch Schauspielerinnen und Schauspieler vorkommen von uns. Aber das ist, glaube ich, ein Versuch, die Grenzen der Sprache, die ja Coltes auslotet in einer unfassbar faszinierenden Weise. Also er ist ja einer wirklich der stärksten Poeten der letzten 30, 40 Jahre auf der Bühne. Schade, dass er nicht mehr vorkommt, finde ich. Dabei zu sehen, wo tritt man über in das, was der Körper erzählt. Also wo quasi ergänzt man das, was Coltes etabliert, mit dem, was der Körper erzählt. Und das können eben die Tänzer.
Sarah Kane und Benjamin Coltes sind ja ähnliche Jahrgänge. Ja. Und das war in auch einer bestimmten Phase, wo Sprache nochmal ganz anders in den Stücken explodieren konnte.
Ja, ganz sicher.
Also von daher ist es eine schöne Koinzidenz, dass in beiden Fällen Valenti...
Ja, genau. Ja, ja, also wir haben natürlich eben überlegt, wo ist Sprache so stark, dass man diesen Übergang zum Körper spürbar machen kann. Wo kann man den aufdecken, wo kann man den sichtbar machen? Wo endet die Möglichkeit des sprachlichen Ausdrucks? Wo muss der Körper übernehmen? Und umgekehrt vielleicht. Da braucht es natürlich eine starke Vorgabe, eine kraftvolle Vorgabe. Und Sarah Kane, wie auch Bernard Maria Coltes, sind einfach Poeten, die genau das gesucht haben. Das Unsagbare sagbar zu machen, sprachlich zu formulieren, was eigentlich gar nicht formulierbar ist.
Auf der DT2-Bühne inszenierte Franz Moritz Beichel nach den Erzählungen von Edouard Louis die Annäherung an eine schmerzhafte Familiengeschichte, Fragmente der Zärtlichkeit. Daraus hören Sie jetzt eine Kostprobe.
Angefangen hat alles mit diesem Foto. Ich weiß nicht mehr, woher ich es habe, wer hat es mir gegeben und wann.
Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Ich stelle mir vor, wie du den Apparat verkehrt herumhältst, um dein Gesicht einzufangen.
Da muss ich ungefähr 20 gewesen sein.
Sie hat den Kopf zur Seite geneigt und lächelt leise. Das gekämmte Haar klebt auf ihrer Stirne makellos. Die blonden Haare umrahmen ihre grünen Augen, so als würde sie verführerisch wirken wollen. Ich finde nicht die richtigen Worte, um es zu beschreiben, aber alles auf diesem Abzug, in deiner Haltung, in deinem Blick, im Schwung deiner Haare, erzeugt in mir den Eindruck von Freiheit. Die unendlich vielen Möglichkeiten vor sich und vielleicht auch das Glück.
Ungefähr 20. Vielleicht auch ein paar Jahre jünger oder älter, ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, ich hatte vergessen, dass du vor meiner Geburt frei warst. Glücklich?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich dieses Bild ansehe, spüre ich, wie die Sprache aus mir verschwindet. Dich frei zu sehen, mit ganzem Körper in die Zukunft projiziert, ruft meine Erinnerung an deine mit meinem Vater geteilten Lebensjahre. Die von ihm ausgegangenen Demütigungen, die Armut. 20 Jahre deines Lebens versehrt und fast zerstört durch die männliche Gewalt und das Elend. Zwischen 25 und 45, in dem Alter, in dem andere das Leben ausprobieren, sich selbst kennenlernen, die Freiheit reisen.
Es ist nur ein Foto.
Der Anblick dieses Fotos erinnert mich daran, dass die Zerstörung dieser 20 Lebensjahre nichts Natürliches ist, sondern auf das Einwirken von Kräften außerhalb meiner Mutter zurückgeht.
Entschuldigung, Edouard.
Gesellschaft, Männerwelt, mein Vater. Und das alles auch hätte anders gewesen sein können.
Aber ein hübsches Foto.
Der Anblick des Glücks erinnert mich daran, macht mir die Ungerechtigkeit seiner Zerstörung spürbar.
Was eine Zeit.
Ich war ohne mein Zutun oder vielleicht eher zusammen mit dir selbst einer der Akteure dieser Zerstörung. Ringen eines Sohnes darum, nicht Sohn zu werden. Ich erinnere mich an den tiefen Drang, dich nicht wissen zu lassen, wer ich bin.
Eddie, was macht die Schule?
Alles gut.
Fein.
Während der ganzen ersten Jahre meiner Kindheit lebte ich in ständiger Furcht davor, du könntest mich erkennen. Als in der Mittelschule Treffen zwischen Lehrern und Eltern stattfanden, sorgte ich, anders als andere Kinder mit guten Noten, dafür, dass du es nicht erfuhrst. Versteckte die Einladung, verbrannte sie.
Eddie, war da nicht noch so ein Elternabend an der Schule?
Nö, ich weiß von nichts.
Okay.
Ich wollte nicht, dass du wusstest, dass die anderen Kinder in der Schule nicht meine Freunde sein wollten. Denn mit einem befreundet zu sein, der als der Schwule verschrien war, hätte deinem Ansehen geschadet. Ich wollte nicht, dass du wusstest, dass zwei Jungen mich mehrmals in der Woche im Flur zur Schulbibliothek abpassten, um mich zu ohrfeigen und mir ins Gesicht zu spucken. Mich dafür zu bestrafen, wer ich war. Stimmt's, bist ein Schwuli? Eine Schwuchtel. Eine Schwuppe. Eine Tunte. Ein Homo. Ein Schwanzlutscher. Ein Arschficker. Warum bin ich mit dem Gebaren eines Mädchens geboren? Sie identifizierten mich und hatten als Beweis mein Unnormalsein. Ich habe meine Kindheit gehasst.
Aber du hast die ganze Zeit gelächelt.
Wie könnte ich dir deine Reaktion übel nehmen? Denn sie ist in gewisser Weise das Zeichen meines Sieges. Schließlich war es mir die ganze Zeit gelungen, dich in Unwissenheit darüber zu halten, wer ich bin und wie mein Leben war und dich letzten Endes daran zu hindern, meine Mutter zu werden.
Im neuen Spielplan des Deutschen Theaters kommen verstärkt auch wieder die komödiantischen Stimmen zu Wort, die wir Ihnen im Gespräch mit Intendant Erich Siedler ebenfalls vorstellen möchten.
In Zusammenhang mit Handeln und nicht nur argumentieren, sich empören, gucken, wo die eigentlichen Räume sind, wo Ressourcen sind, dazu gibt es ja auch eine ganze Reihe, ich nenne es mal, von komödiantischen Anmerkungen. Damit startet ja auch die Saison. Mal zu gucken, wo regieren die Gesetze der Trägheit, die du ja letztendlich im Kirschgarten im Blick hast, genau, in einer Inszenierung. Ja. Und wo gibt es so ganz subtile Renitenzen, die dann auch im Fall von Nora dazu führen, dass die Frau die sicheren Gefilde verlässt.
Oder wo gibt es Renitenzen, wo es darum geht, bei Sein oder Nichtsein in der Komödie von Ernst Lubitsch den Feind zu übertölpeln, zu überlisten, die Nazis quasi auszutricksen mit ihrer eigenen Eitelkeit, mit ihrer eigenen Verblendung oder ihrem Narzissmus. Ne? Das schaffen die ja quasi. Oder wo gibt es einen Tartüff, der nichts anderes macht als manipuliert? Von A bis Z manipuliert. Es geht ja jetzt nicht so sehr um seine religiösen Werte, sondern es geht einfach darum, dass er vorführt, wie verführbar die Menschen sind, wie
in ihrer Saturiertheit,
und in ihrem wie bestechlich, Gemache, wie opportunistisch. Ja. Also das ist ja das Tolle an diesem Stück. Er zeigt ja auf, wie bigott so quasi das bürgerliche Leben manchmal so daherkommen kann. Und nicht nur das bürgerliche Leben, wir sind alle nicht gefeit davor, quasi bigott uns irgendwelchen Überzeugungen hinzugeben und dabei nicht zu merken, dass sie völlig ausgehöhlt sind. Und da ist einer, der handelt, ne? Also Tartüff handelt ja ganz stark, also der gestaltet ja diese Familie um.
Der führt die vor.
Der führt die so derartig vor. Während dem im Kirschgarten genau das Gegenteil der Fall ist, also da ist eigentlich ex negativo die Tatsache, dass die nicht handeln, dass jemand nicht wirklich das Heft in die Hand nimmt, einen Raum aufmacht für Lopachin, der im richtigen Moment sagt, gut, dann kaufe ich halt diesen Kirschgarten, her damit. Ja, und ich werde ihn auch abholzen, weil auf diesem Kirschgarten nicht mehr Kirschen blühen, das bringt nichts. Wir werden das verpachten und da werden Datschen gebaut und so weiter. Und diese Verdrängung, dieses ökonomische Verdrängen von vielleicht etwas Schönem oder vielleicht etwas Poetischem, das passt schon sehr, sehr gut zum Neoliberalismus, dem wir leider immer noch sehr stark verfallen sind.
Es gibt ja auch wieder Entdeckungen auf dem zeitgenössischen Theatermarkt. Sehr, sehr bewegende Stücke. Da habt ihr ja auch einiges jetzt in dieser Saison, in der nächsten geplant. Wie zum Beispiel Amsterdam, was jetzt als, sagen wir mal, nochmal Reflexion auch von Geschichte in der Konsequenz, wie handle ich jetzt, wie argumentiere ich jetzt, einiges zu erzählen hat.
Ich glaube, dass das Bewusstsein von Geschichte wahnsinnig wichtig ist, um im Heute Entscheide zu fällen, die eben nicht kurzfristiger Natur sind, sondern ein bisschen was damit zu tun hat, mit der Frage, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Aber dafür muss man die Geschichte kennen. Also die Geschichte ist ja grundsätzlich etwas, was uns ja sehr wichtig ist und was wir auch immer wieder versuchen zu thematisieren. Also denk beispielsweise an das Stück, was wir gemacht haben zur Arisierung in Göttingen. Dieses Stück hat ja erzählt, wie langsam, aber sicher im Göttinger Tageblatt, in den Mitteilungen der Verwaltung, im Rathaus etc. so eine braune Gemengelage plötzlich so sichtbar wurde und so der Ton sich so verändert hat und dann plötzlich auch Handänderungen in der Theaterstraße beispielsweise stattgefunden haben von Gebäuden, die den jüdischen Mitbürgern gehörten, die dann einfach umgeschrieben wurden beziehungsweise für günstiges Geld damals verkauft wurden. Also diese Geschichte ist auch eine Geschichte in dieser Stadt und sie ist einfach auch wichtig. Amsterdam ist jetzt eine Geschichte, die spielt in Amsterdam, aber trotzdem könnte die auch in Göttingen stattfinden. Es ist einfach wichtig, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, dass wir nicht nur aus dem Moment heraus denken und handeln können. Wir müssen schon mit einbeziehen, was die Vergangenheit uns lehrt.
Also unser Quo Vadis hat auch eine Vorgeschichte.
Ja.
Also ich meine, die schleppen wir ja alle mit. So gesehen prägt das auch unsere Argumentation.
Oder? Ja, genau.
Unsere Proteste, ja? Ja, aufgrund von selbsterlebten oder tradierten Erfahrungen.
Genau, ne? Richtig. Diese Arbeit ist deswegen wichtig, weil sie uns hilft, die Parameter für eine künftige Gesellschaft zu setzen. Weil sie uns hilft, mit den Begriffen Rassismus, mit den Begriffen der Geschichte, gegenüber der wir eine Verantwortung haben, so einzuordnen, damit wir das Plurale, das Pluralistische, was quasi die künftige Gesellschaft einfach erwartet und auch als großen Vorteil mit sich bringt, da glaube ich sehr dran, dass wir das einfach möglichst gut und möglichst offen gestalten können und dabei eine flexible und tolerante Gesellschaft werden, die auch vieles ermöglichen kann.
Das Misstrauen, was demokratische Regeln und Vereinbarungen angeht, das wächst ja spürbar.
Ja. Ja,
wird natürlich auch dieses Misstrauen entsprechend instrumentalisiert für Parteilichkeiten.
Ja, total. Ich meine, wir haben nächstes Jahr den Philipp Löhle, der eben Quirio schreibt, aber Nismo Stockmann ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Autor, den wir gewinnen konnten, jetzt für uns ein Stück zu schreiben. Aber auch die anderen Stücke, die jetzt vielleicht nicht Uraufführungen sind, wie eben Amsterdam, Fischer Fritz oder die Jelinek bzw. Wille Berg Stücke, das sind ja zwei Romane, also das heißt Brainfox, ein Roman, aber die Sonne, Luft von der Jelinek ist auch ein Stück. Also das sind ganz wichtige zeitgenössische Stimmen, auf die wir nicht verzichten wollen, weil sie eben etwas unglaublich Kraftvolles mitbringen und dieses Kraftvolle letztlich wieder das Handeln ist.
Und es niemanden nett, bequem oder kuschelig machen.
Ganz weil sicher nicht.
Renitent,
garstig, richtig,
und überhaupt.
Genau, und nicht pflegeleicht.
Und beide einfach ihren Spaß dran haben.
Ja, ich finde
also
schon.
Also das ist ja auch das Besondere
bei mir. Mir geht das ja auch
was ich jetzt Frau Jelinek ebenso andichte wie Sibylle Berg.
Ja, genau.
Ist dann auch eine besondere Freude,
ja,
deren
schon.
Stoffe oder deren Romane zu dramatisieren und dann auf die Bühne zu stellen.
Unbedingt.
Zu den Publikumsfavoriten in der aktuellen DT-Spielzeit gehört die musikalische Biografie Hedwig and the Angry Inch, aus der wir einen Ausschnitt für Sie aufgezeichnet haben.
Lächeln!
Luther und ich, wir haben geheiratet. Es war jetzt keine konventionelle Hochzeit. Zum Beispiel, als er meine Hand anhielt, da kniete ich vor ihm. Padadum. Spencer, that was your vorletzte Chance.
Okay. Aber, Scherz beiseite, auf einmal war ich der glücklichste Junge der Welt. Der Mann, den ich liebte, der wollte mich in das Land bringen, von dem ich bisher nur geträumt hatte. The land of the free and the home of the chicken McNuggets.
Tja.
Am Tag nach dem... Jitzhak? Gemütlich? Komm, mach dich da auch mal ein bisschen nützlich. Also, was ist ein Angry Inch?
Deine Band?
Ja, gar nicht so falsch, aber trotzdem weit entfernt von richtig. Okay, nochmal anders. Also, was ist The...
Daddy Das.
Bravo! Was ist Angry?
Wütend.
Was ist ein Inch?
2,54 Zentimeter.
Und zusammen?
Die wütenden 2,54 Zentimeter.
Und das ist?
Deine Band?
Danke. Am Tag nach dem Antrag lud ich Luther zu uns nach Hause zum Abendessen ein. Nach dem Nachtisch zog er einen Ring hervor und einen Antrag auf amerikanische Staatsbürgerschaft und eine Perücke. Mutter, er liebt mich. Der will mich heiraten und hier rausholen. Und ich setze die Perücke auf und glaubst du, das könnte funktionieren? Mutter, gerade weil es so verrückt ist. Ihr Gesicht wurde so starr, man hätte es für ein Foto halten können. Und nach einer gefühlt endlosen Pause ruckelte sie meine Perücke zurecht und sagte, Hansel, hol mal meinen Ausweis und meine Fotokamera. Ich habe da gewisse Beziehungen. Naja, klar, ne? Die Beziehung, die sie endlich führen könnte, wenn sie mich losgeworden wäre. Nur ein bisschen schneiden, ein bisschen kleben, ne? Wir tauschen die Fotos aus, du nimmst meinen Namen an und bist Hedwig Schmidt. Wow, 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 wow. Hat Luther gesagt. Wait a minute, wait a minute. Ganz so einfach ist es nicht. Baby, you know I love you, but... Ich werde dich hier in die Osten heiraten müssen. Das bedeutet, sie werden deinen Körper komplett durchchecken. Ja, aber dann sind die ja sofort das... Baby, wer weggehen will, muss etwas zurücklassen. Am I right, Mrs. Schmidt? Ja, Luther, hat meine Mutter gesagt. Ja, Luther, das denke ich auch. Hansel, für die Freiheit muss man manchmal ein kleines Stück von sich zurücklassen. Und ich kenne den Arzt, der dir dabei helfen kann. Lächeln!
Rohes Fleisch! Wo mein Penis einmal war, wo es nie eine Vulva geben wird, es war ein Stück rohes Fleisch. Eine fette rote Narbe, ein geschlechtsverlorenes Ding, so wie ein Barbie-Puppen-Arsch. Es war ein Englisch!
Danke!
2,54 Zentimeter.
Also?
Die wütenden 2,54 Zentimeter.
Exakt!
Auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema begeben wir uns auf Spurensuche mit den Themen und Motiven im neuen Spielplan des Deutschen Theaters im Gespräch mit Intendant Erich Siedler.
Was den Spielplan angeht, da fließen ja dann auch immer so unmittelbare Erfahrungen der aktuellen Produktionen ein. Es gab eine ganze Reihe Stücke, die sich ganz realen, realistischen und auch mentalen Kriegsschauplätzen angenähert haben. Zerstörte Straßen oder auch am Boden, Pirsch zum Beispiel, oder auch Mittwässer, die haben es ein bisschen schwer gehabt.
Ja, die haben es schwer gehabt.
Frage ist, warum? Was hast du da für Eindrücke gesammelt? Warum gerade diese Art der Annäherung, auch der Auseinandersetzung, des an sich ranlassens mit einem sperrigen Thema, warum das so wichtig ist auf der einen Seite und warum das Publikum da eher ein bisschen scheut?
Du triffst ins Epizentrum. Genau davon ausgehend haben wir uns überlegt, was nehmen wir ikonografisch als Vorgabe für die nächste Spielzeit, weil wir merken, dass der Versuch, einen Kosmos aufzumachen bei der Frage, wie schnell Zivilisation zerfällt, oder wenn wir uns fragen, was das eigentlich bedeutet, dass so und so viele Mitwisser vielleicht sogar Verbrechen befördern, weil sie sie auch erwarten, auf der anderen Seite. Also all diese Problemherde, die wir haben, zu beleuchten und versuchen zu analysieren oder zumindest sich denen zu stellen, ist das eine. Das haben wir versucht und hatten wie den Eindruck letzte Spielzeit, vielleicht müssen wir nach der Corona-Zeit eher die Perspektive in die Zukunft zeigen, müssen wir eher fokussieren auf die persönliche Verantwortung, die jede und jeder mitbringt in der Demokratie und müssen dabei eben eher auf das Handeln, auf das Weitergehen, Entscheide fällen und quasi nicht zu warten, sondern jetzt ins Handeln zu kommen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir dieses Ensemblebild gewählt haben.
Diese Aufforderung zum Handeln. Also jetzt nicht das Reflektieren der gegenwärtigen Krisen und Kriegsumstände, sondern was kann darauf folgen?
Ja? Genau, was kann darauf folgen? Die Frage ist, implizieren wir natürlich auch die Analyse des Ist-Zustandes, aber wir reiten nicht drauf rum. Also wir versuchen nicht quasi einzudringen in diese Atmosphäre von Zerstörung, von Zivilisation, wie das zerstörte Straßen als Stück kam, was mich unglaublich beeindruckt hat, ja, also was sehr, sehr angekommen ist bei mir. Also da habe ich einfach gemerkt, wie dünn das Eis ist, wie wichtig persönliche Beziehungen sind, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, bei denen man merkt, dass sie einem zuhören, bei denen man merkt, dass ich ihnen auch zuhöre und so weiter. Also wie wichtig und kostbar das ist. Müssen wir vielleicht oder wollen wir vielmehr in der nächsten Spielzeit viel stärker zeigen, das ist der Hebel, an dem wir drehen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Und über allem steht da natürlich letztlich, also will auch der Planet, der uns keine Zeit mehr einräumt und der auch keine Fragen stellt, sondern der einfach nur vor sich hinarbeitet.
Und so irgendwann Schluss mit Lustig.
Irgendwann mal Schluss mit Lustig. Ja. Und es ist für jede und jeden spürbar, was im Moment gerade passiert mit dem Planeten.
Und das ist ja genau das, was Elfriede Jelinek beschreibt.
Ja.
Die Sonne heizt halt.
Ja.
Und die Luft müffelt.
Ja. Ja. Sauber. Genau. Und deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, okay, gut, lass uns das vielleicht positiver oder zukunftszugewandter verstehen und lass uns vom Handeln ausgehen, beziehungsweise das Handeln thematisieren. Also wie gesagt, beim Kirschgarten gucke ich einer lethargischen Gesellschaft zu, die den Moment verpasst hat und dann quasi das Nachsehen hat, weil sie nicht in der Lage war, Entscheide zu fällen, weil sie nicht in der Lage war, Weichen zu stellen für die Zukunft.
Aber es ist auch ein schönes Tableau für so, sagen wir mal, Befindlichkeiten, ne?
Mit
denen man sich irgendwie arrangiert,
ja,
ja, anstatt, klar, pardon, irgendwie seinen Arsch mal an die Wand zu kriegen.
Ja.
Und Nora führt das mit Nonchalance vor.
Ja, ich
glaube, das geht, auch wenn das jetzt eine,
ja,
individuelle Geschichte ist.
Nora ist quasi aus ihrer persönlichen Situation heraus, also ihren eigenen Lebensraum betreffend, agierend. Beim Kirschgarten ist es ja ein Lebensraum einer Gesellschaft, mehr oder minder. Und sie geht stellvertretend für Frauen natürlich auch, ne? Oder für Menschen, die quasi eingeschränkt werden in ihren Lebensräumen. Und Nora nimmt es einfach an die Hand. Das ist einfach eine Geschichte, die ist immer gut, weil eine Emanzipation erlebbar ist. Also weil spürbar wird, dass ein Mensch analysiert, in welcher Situation er sich befindet, und entscheidet, dann auch die Konsequenzen trägt diese Entscheidung und dem Mann sagt, ich liebe dich nicht mehr.
Ich meine, Freiheit oder Freiräume haben ihren Preis, die gibt es nicht geschenkt.
Und die sind auch mit Schmerz verbunden, aber sie sind eben frei.
Und ich meine, die Youngsters, die Sibylle Berg im Brainfuck, der Blicker, entwickeln ja auch ihre besondere Form von Renitenz, sich einer Überwachungsvision zu verweigern. Also was soll diese Vision von Zusammenleben, von kontrollierter Zukunft? Dann lassen wir es doch lieber. Geht dann jetzt über die Grenzen der Handlungsspielraum hinaus,
ja,
aber als
Tabubruch.
Ja. Die Frage ist legitim zu stellen.
Ja, ich glaube, es ist ja unbestritten, dass Sibylle Berger eine der großen Autorinnen ist der deutschen Sprache. Ich finde das beispiellos, wie die sich einen Raum erschaffen hat mit einer ganz eigenen, spezifischen Form der Literatur. Und das ist einfach ein wahnsinnig wertvoller und toller Beitrag. Und der ist so wütend und so laut und so ordinär einerseits und andererseits auch so lustig und so.
Ja, er hält sich nicht an die Regeln des gepflegten Palavers,
wenn
ich das mal ausdrücken.
Nee, ja, das kannst du vergessen.
Das breitet sich ja mehr und mehr aus.
Ja. Ja, und das ist ja auch ein Indiz dafür, solange wir reden, müssen wir ja nicht handeln, verstehst du? Und das, finde ich, ist ja eher auch etwas, was wir lassen sollten, weil ich glaube, das können wir uns nicht mehr leisten.
Also, gut hinschauen, gut zuhören, dann gut nachdenken und dann gut handeln.
Genau.
So als Ansage.
Für ja, und in Robin Hood gehen, weil der hat es vorgemacht.
Die Kids machen es ja,
ja klar,
quasi vor.
Natürlich.
In der ja, ab in den Wald und dann sehen wir mal zu,
Sheriff von Nottingham,
wie wir das mit dem Klingelbeutel regeln.
Ja, genau, so ungefähr. Ja, also es wird einmal mehr bunt.
Wird in jedem Fall spannend.
Die 10. Spielzeit ja. Und damit quasi meine letzte als künstlerischer Leiter in der alleinigen Verantwortung. Ich werde mich quasi anders aufstellen, weil ich der Meinung bin, 10 Jahre sind genug und weil ich gerne mehr im Team arbeiten möchte, weil ich gerne... Also wir arbeiten sehr stark im Team jetzt. Der ganze Spielplan ist ein Konstrukt, was wir erstellen in der Dramaturgie, in der Diskussion dessen, was wir richtig finden und wie wir das gestalten, wie wir die Texte und Stücke suchen. Das sind alles Auseinandersetzungen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, damit dieses Gewebe, dieses Netz, was diese Stücke zusammenhält, damit es möglichst vielschichtig und vielfältig miteinander verbunden und verwoben ist. Das ist ein ganz wichtiger gewisses Indiz.
Das zeigt sich in dem Spielplan, dieser Prozess der Verdichtung, der dann zu diesem Ergebnis ja. Und zu diesen Produktionen
ja.
Führt. Und wenn man von der einen zur anderen hilft, merkt man, die sind da schon abwissbar,
ja.
Obwohl die eigentlich jetzt scheinbar gar nichts miteinander zu genau. Tun haben, in den Details und in den Unter- und Zwischentönen,
ja.
In den Katakomben, genau. Ne, das, was jetzt so auf Anhieb nicht unbedingt sichtbar ist.
Ja.
Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht auch mal wieder hintereinander weg ein paar Wochen im Probenraum verbringen möchtest.
Oh, gerne.
Mal ein bisschen näher an den Beteiligten dran.
Ja, ja. Das spielt sicher auch eine Rolle, ja. Und halt die Sanierung, was uns schon sehr absorbiert. Das absorbiert uns echt stark. Weil wir sind dabei, seit Jahren schon, uns ein möglichst breites Wissen anzueignen. Mit der Erfahrung der anderen. Und wir kommen einfach immer mehr dazu, dass alle Expertinnen und Experten raten, plant das Gebäude minutiös, bevor ihr anfangt zu bauen. Weil alles andere ist wahnsinnig gefährlich und anfällig für Fehler und für Desaster, die ja passiert sind, Land auf, Land ab. Ne? Stuttgart, Köln, einziges Desaster. Und da sind wir auch dabei, so ein bisschen uns aufzustellen, beziehungsweise Sandra und ich versuchen da uns einzubringen.
Klar, und dann ist das gut, im besten Sinne eine Doppelspitze zu haben oder eine Dreierspitze, ja, weil du ja mit Sandra eigentlich genau. Auch was raus im Team.
Total, total. Ja. Das ist ja eine Arbeitsgemeinschaft von 10 Jahren, die aber äußerst fruchtbar war, immer und immer sehr, sehr kollegial, aber auch einfach immer sehr gut gegenseitig inspiriert. Dass wir in der Nachhaltigkeit jetzt so unterwegs sind, so, das hat natürlich auch ganz viel mit Sandra zu tun, die sehr pusht diese Themen und so. Finde ich super, finde ich großartig. So.
Ja, dann auch
dann.
Gutes Gelingen.
Ja, schauen wir.
Das war eine Stunde ein Thema, heute im Gespräch mit Intendant Erich Siedler über Themen und Motive im neuen Spielplan des Deutschen Theaters. Die Redaktion der Sendung hatte Tina Fiebiger. Zum Abschluss hören Sie noch eine Kostprobe aus der Inszenierung von Katharina Ramser, Dickicht der Städte von Berthold Brecht.
Wenn wir recht gelesen haben, ist dies hier eine Leihbibliothek, da möchten wir ein Buch ausleihen.
Was für ein Buch?
Ein dickes.
Für Sie selber?
Nein, ich bin es nicht, sondern dieser Herr ist es.
Ihr Name?
Glück, Holzhändler, 6 Marlowe Street.
5 Cent per Woche ein Buch, wählen Sie aus.
Nein, Sie sollen wählen.
Das ist ein Kriminalroman, kein gutes Buch. Und das ist ein besseres Buch, eine Reisebeschreibung.
Sie sagen einfach, das ist ein schlechtes Buch?
Ist das eine Ansicht von Ihnen? Ich möchte Ihnen diese Ansicht abkaufen.
Was?
Das sind 10 Dollar, zu wenig dafür. Ich schenke Sie.
Das heißt, Sie ändern Ihre Ansicht dahin ab, dass das ein gutes Buch ist?
Nein.
Sie könnten sich frische Wäsche dafür kaufen.
Sagen Sie, was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht, ich habe Sie noch nie gesehen.
Ich biete Ihnen $40 für Ihre Ansicht über dieses Buch, das ich nicht kenne, ob das gleichgültig ist.
Ich verkaufe Ihnen die Ansicht von Mr. J.V. Jensen und Monsieur Arthur Rimbaud, aber ich verkaufe Ihnen nicht meine Ansicht
darüber. Und auch Ihre Ansicht ist gleichgültig. Außer, dass ich sie kaufen will.
Ich leiste mir aber Ansichten.
Sind Sie aus einer transatlantischen Millionärsfamilie?
Meine Familie ernährt sich von faulen Fischen.
Ein Kämpfer! Denn man sollte erwarten, dass Sie die Worte, die mir Vergnügen machen und Ihrer Familie vor den Fischen helfen, über die Lippen brechen.
$40, das ist ein Haufen Wäsche für Sie und Ihre Familie.
Ich bin keine Prostituierte.
Oh, ich denke, ich greife nicht in Ihr Seelenleben ein. Mit $50.
Und diese Steigerung Ihres Angebots ist eine neue Beleidigung. Sie wissen das.
Ich muss wissen, was besser ist. Ein Pfund Fische oder eine Ansicht.
Dass Sie Ansichten haben, das kommt, weil Sie nichts vom Leben verstehen.
Ich lasse Sie hinauswerfen. Miss Jane Larry sagt, Sie wollten nach Tahiti.
Ich möchte wissen, woher Sie Miss Jane Larry kennen.
Oh, da Ihre Hemden, die Sie näht, nicht mehr bezahlt werden, nagt sie am Hungertuch. Jetzt ist es 3 Wochen her, dass Sie sich nicht mehr bei ihr haben blicken lassen.
Aufgepasst, Sie sind ja Angestellter.
Sie sind arm. Sie nähren sich von Reis und Fischen. Wir wissen es. Verkaufen Sie.
Nein.
Ihre Familie, die aus dem flachen Land kam,
schläft zu dritt neben einem geplatzten Ausgussrohr.
Sie rauchen abends, um schlafen zu können.
Die Fenster sind geschlossen, da Chicago kalt ist.
Gewiss, Ihre Geliebte.
Ja, mit Hemden zu $2 das Stück. 12 Cent Reingewinn. Ich empfehle Sie Ihnen. Wir sind sonntags zusammen. Die Flasche Whisky kostet 80 Cent. Nicht mehr und nicht weniger als 80 Cent.
Die Hintergedanken werfen Sie nicht auf den Tisch.
Nein.
Da man von 12 Cent Reingewinn nicht lebt.
Man wählt sich seine Unterhaltung nach Geschmack. Man liebt Tahiti, wenn Sie nichts dagegen haben.
Oh, das ist das einfache Leben. Man lebt wie eine Eidechse.
94 Grad im Schatten, Lärm von der Milwaukee-Brücke, der Verkehr, ein Vormittag, wie immer.
Und an diesem Vormittag, der nicht wie immer ist, eröffne ich den Kampfdienst. Ich beginne ihn damit, dass ich Ihre Plattform erschüttere.
Ihr Mann streikt.
Begehen Sie die Herrschaften nicht, George?
Er verkehrt mit uns auf gespanntem Fuße.
Was heißt das?
Wir haben seine fettige Wäsche degutiert.
Wie kommen Sie in den Laden, Gag? Er ist doch keine Speiseanstalt. Es soll nicht mehr vorkommen, Gentlemen.
Ich bitte Sie, mir andere Wäsche anzuweisen, Mr. Mains. Mit $5 die Woche komme ich nicht hin.
Fahren Sie nach Tahiti? Man wäscht sich doch nicht.
Oh, Ihre Fürsorge ist rührend. Ich werde meine Schwester für Sie in die Kirche schicken.
Ich bitte darum.
Sie hat ja nichts zu tun und verzieht keine Miene mit Ihrer Eltern da.
Sagen Sie, haben Sie ein Detektivbüro? Ihr Interesse für uns ist doch nicht schmeichelhaft.
Die Familienkatastrophe ist unaufhaltsam. Nur Sie verdienen und Sie leisten sich Ansicht. Dabei könnten Sie nach Tahiti fahren.
Ich habe Sie zwei Schifffahrtslinien.
Ich habe Sie noch nie in meinem Leben gesehen.
Überlegen Sie sich. Der stille Ozean.
Mr. Mays, ich bitte Sie, diese Herren hinauszuweisen. Ich kenne Sie nicht, Sie vertreiben die Kunden und Sie haben mich ausspioniert.
Ist das hier C. Mays Leihbibliothek?
Ja, in eigener Person.
Verdammt finsteres Etablissement.
Wünschen Sie Bücher, Magazine?
Das sind also Bücher! Ein schmieriges Geschäft. Wozu gibt es das? Es gibt genug Lügen. Der Himmel war schwarz. Nach Osten zogen die Wolken. Warum nicht nach Süden? Was dieses Volk alles in sich hineinfrisst.
Soll ich Ihnen das Buch einwickeln?
Sieht der Herr aus wie ein Bücherwurm? Wenn du mich küsst, sehe ich immer deine hübschen Zähne. Wie kann man sehen, wenn man küsst?
Oh, Herr, Sie werden mit dem Olympischen bezahlt.
Bücher! Wozu gibt es die? Wozu helfen die? Wurde das Erdbeben von San Francisco aufgehalten durch Bibliotheken?
George, rufen Sie den Sheriff.
Ich habe ein Brandwarngeschäft und ein Hotel. Das ist eine ehrenwerte Arbeit.
Ich bebe am ganzen Tag, wenn ich solche Tage übe.
Spaziere herein, Jane. Das ist sie, Mains Leihbibliothek.
Was starrst du so, George? Bin lediglich mit diesem Gentleman etwas ausgeflogen.
Geh nach Hause, Jane, du bist betrunken.
Ich weiß nicht, was du hast, George. Die Herren sind nett zu mir, sie haben mir Cocktails bezahlt. Es ist heiß heute, 94 Grad. Das geht durch den Leib wie ein Blitz zu.
Ich bitte dich, heimzugehen, Jane. Ich komme später.
Du bist 3 Wochen nicht gekommen, ich gehe nicht mehr heim. Ich hab's bis zum Hals zwischen den Händen zu sitzen.
Das sollst du auch nicht mehr. Ich bitte sie zu verkaufen.
Nein.
Sie hat einen Leib, der einige Dollar wert ist. Können Sie die bezahlen, Herr? Es handelt sich um Liebe und es handelt sich um Cocktails.
Sie möchten die Miss wohl keusch halten. Sie soll wohl Stiegen waschen.
Wollen Sie die Prärie aufmachen, ja? Messer, Revolver,
Cocktails.
Sie werden den Platz hier nicht verlassen. Verkaufen Sie.
Ist eigentümlich, Jane. Hm? Außer mir sind alle im Bilde.
Gib ihm die Antwort.
Schau mich nicht so an, George. Ich habe vielleicht nur diese eine Gelegenheit. Kannst du mir Cocktails kaufen? Ach, es ist nicht wegen der Cocktails, es ist... Ich schaue morgens in den Spiegel. Es ist 2 Jahre jetzt. Du gehst immer und arbeitest 4 Wochen. Und wenn du es zum Hals hattest und auch das Trinken brauchtest, kam ich an die Reihe. Ich halte es nicht mehr aus, George. Schau mich nicht so an.
So weise, Jane. Trink noch einen, dann wirst du noch weiser. Der Whisky hat dir dein Gehirn zerstört. Hörst du noch, was ich sage? Ich sage, hey, gehen wir fort. Zusammen nach Frisco. Hä? Wohin du willst. Ich weiß nicht, ob ich allzeit lieben kann, aber pass auf. Ich sage dir, ich bleibe bei dir.
Kannst du mich kleiner?
Doch, das kann ich. Ich kann alles. Ich kann auch Geld machen, wenn es das ist. Es gibt ja keine Wörter. Aber wir werden uns wieder verständigen. Schon heute, diesen Abend komme ich zu dir.
Affenkomödie! Sagen Sie ihm einfach, dass Sie mit diesem werten Herrn hier heute von 9 bis 10:30 im Bett gelegen haben.
Das ist vielleicht nicht gut, aber es ist gut. Damit du weißt, dass es nicht der Whisky ist und nicht die Hitze.
Verkaufen Sie! Ich verdopple den Preis noch an. Das gilt nicht. Was ist denn von 9 bis 11 gegen 2 Jahre?
Ich versichere Ihnen, dass mit 200 Dollar eine Kleinigkeit sind. Ich wage es kaum, sie Ihnen anzubieten.
Vielleicht haben Sie die Güte, Ihre Freunde zu entlassen.
Wie es Ihnen beliebt. Aber ich bitte Sie, betrachten Sie die Verhältnisse des Planeten und verkaufen Sie.
Sie sind ein Nerv und ein Waschlappen. Bedenken Sie doch Ihre unschuldigen, dran gebeugten Eltern.
Bitte verkauft doch
Ihre Schwester, Ihre Geliebte.